sich er verherrlicht auf Erden und dass er seine Herrlichkeit zeigt und dass wir ihn sehen, aber auch alle Menschen ihn sehen und dafür bitten können. Und das ist ein Gebet, das ihm gefällt. Das gehe ich schon davon aus, dass man das sagen kann, dass er sagt, ja, betet darum, also wir sollen das beten, das hat er uns gelehrt. Ich denke, das freut ihn schon, seinen Willen zu leben und zu predigen und dafür zu bitten. Und in dem Sinne möchte ich gerne für diesen Gottesdienst beten, weil das wir noch nicht gemacht haben und dann komme ich weiter. Ich bete einmal. Lieber großer Gott, allmächtiger Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, Schöpfer von uns und von all dem, was in der Erde ist, Vater. Vielen Dank, dass es dich gibt mit der Größe, mit der Treue, mit der Barmherzigkeit und Güte. Und mögest du und das Wesen, was du bist und der, wer du bist, uns bewusst werden, uns Menschen mehr und mehr. Und dass du dich da verherrlichst, dass du angebetet wirst und immer mehr Menschen. Und dass das offensichtlich wird und klar, Vater. Darum bitte ich dich und ich bitte dich darum, dass du uns berührst, damit wir auch mehr von dir lernen und auch mehr noch im Licht stehen, als wir schon im Licht stehen, weil wir ja in Christus im Licht sind. Und doch möchte ich dich bitten, dass du uns nutzt und uns lehrst, die Welt zu lieben, wie du sie geliebt hast, nämlich deinen Sohn zu geben. Den hast du gegeben und bitte lass uns das auch lernen und auch weitergeben. Ich bitte dich für ein offenes Herz, für die Predigt. Ich danke dir, dass du in der Anbetung das vorbereitet hast, dass dein Wort auf einen guten Boden fällt und den Glauben stärkt. Ich bitte dich darum, dass wir einen vollkommenen Glauben haben und dass dieser auch wächst, wo er noch nicht vollkommen ist und noch weiter wächst. Bitte gib da Kraft, Weisheit und Gnade. Und bitte in Jesu Namen. Amen. Amen. Was brauchen wir für diese Art von Gebet, die Frank uns angefordert hat? Was brauchst du, um seinen Willen zu erbitten, Gottes Willen zu erbitten? Auf der einen Seite brauchst du die Kenntnis der Schrift, was in der Schrift drinsteht, wo Gott sagt, das ist mein Wille, damit wir sagen können, danach können wir beten. Und wir brauchen eine Predigt und eine Lehre dazu, damit sich das auffrischt. Also das eigene Studium und das Studium von den anderen im Glauben hilft tatsächlich auch, weil wir dann mehr und größer Gottes Willen erkennen und sein Wesen besser erkennen. Deswegen habe ich mich heute vorgenommen, über Glauben zu reden. Glauben ist unsere Antwort auf seine Gnade. Das ist auch gleichzeitig der Titel der Predigt. Glaube ist unsere Antwort auf seine Gnade. Ich fange an mit einem wichtigen Vers, Markus 16,16. Für uns im Glauben Stehenden und die wir Christus lieben. Markus 16,16. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Diese Stelle ist uns allen bekannt, steht im Markus-Evangelium. Nebeninformation, die ist tatsächlich wohl nachgetragen worden im 1. bzw. 2. Jahrhundert, am Anfang des 2. Jahrhunderts, um es dem Evangelium einen Abschluss zu geben, bleibt aber im Kanon drin. Und hier wird beschrieben, wie wichtig Glauben ist. Glauben ist ein existenzieller Bestandteil, um als Jünger Jesu leben zu können. Auf der einen Seite muss man gläubig sein und dann sich taufen lassen und dann wird man gerettet. Und auf der anderen Seite, wenn man nicht glaubt, weil ungläubig sein heißt ja nicht glauben, wird man verurteilt werden im Gericht. Diese Stelle zeigt also ein Spagat, also eine Dualität an, zu sagen, glauben und nicht glauben. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Was bedeutet denn Glauben? Wir verwenden den Begriff Glaube sehr häufig, sehr schnell und gerne. Glaube nur. Du musst nur glauben. Du musst was wissen. Oder wenn man Hebräer 11 einzieht, was glauben, was wir nicht sehen und eine feste Zuversicht auf das, was wir nicht sehen und überzeugt sein von diesen Dingen. Ja, das ist schon die erste Definition, aber da will ich noch nicht rein, das werde ich später erzählen. Lass uns doch einfach mal den Glauben als Begriff anschauen. Die Griechen, die Hebräer haben den Begriff der Glauben verwendet als wie jemand, der treu ist, der wahrhaftig ist, der feststeht. Und daher kommt auch unser Amen. Aman, Amat ist das hebräische Begriff, Treue, Glaube, Wahrhaftigkeit. Das steht. Also wenn wir Amen sagen, sagen wir, das, was er gesagt haben soll, so stehen, so ist es. Darauf vertrauen wir. Der griechische Begriff in Markus 16 und in anderen Stellen ist Pisteo, der Verb, das Verb. Pistis oder Pistos, das Nomen. Das Verb bedeutet, Glauben heißt, jemanden, sich auf jemanden verlassen. Jemanden Vertrauen schenken. Von etwas überzeugt sein. Das heißt aber auch treu sein, glaubwürdig sein. Denn das Nomen heißt Treue und Überzeugung haben. Mit diesem Begriff kommst du in eine Tiefe hinein, die mir erstmal ungewöhnlich war. Ich war gar nicht überzeugt davon, dass das ein Vertrauen ist oder eine Glaubwürdigkeit beherrscht oder eine Treue aussagt. Ich habe es einfach so verwandt. Wenn ich also sage, dass ich glaube, dann vertraue ich auf etwas. Und das ist felsenfest. Ich habe einen Inhalt. Die Engländer würden, oder die Amerikaner würden sagen, Conviction. I've got a conviction. Was eigentlich bedeutet, ich habe Glauben. Ich habe eine Überzeugung, die für mich felsenfest ist und stehen bleibt. Und ich bin dieser Überzeugung treu und stehe ihr fest gegenüber. Die Griechen verwenden es auch so als tiefes inneres Fundament, was unverrückbar ist. Es ist eine Einstellung aus dem Herzen heraus, das sagt, ich vertraue, ich bin fest. Und daraus entstehen dann die Taten. Wenn wir dann Markus 16 uns anschauen, was ist denn jetzt da unverrückbar, auf das du traust und was du vertraust? Lass uns mal in Römer 10, 9 und 10 gehen. Römer 10, Kapitel 10, Vers 9 und 10. Römer 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man an ihn zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man ihn zur Errettung. Es sagt zwei Bereiche hier an dieser Stelle. Du glaubst und bekennst an Jesus Christus als deinen Herrn und du glaubst, dass dieser Herr, Gott, Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist dein Glaube, das ist dein Glaubensinhalt, deine Überzeugung. Und wir werden im Abendmahl noch mal ein bisschen darüber sprechen. Aber das ist dein Glaube, deine Überzeugung, aus dem alles quillt. Und die Aufgabe und der Auftrag ist es, jeden Tag, jede Sekunde das im Herzen zu haben. Wir haben nämlich gesungen, wenn es dunkel wird und wir mal wieder gesündigt haben, dann hat man das nicht im Glauben, da haben wir das nicht fest im Herzen. Und deswegen müssen wir uns darum ringen, dass wir diese Überzeugung im Herzen haben zu jeder Zeit. Wir fühlen uns vielleicht auch als Mensch unsicher. Und doch können wir Gottes Wort mit der Bibel nutzen, um eine Sicherheit zu erhalten, um diese Überzeugung zu arbeiten. Daran will Gott an uns arbeiten, dass wir felsenfest überzeugt sind von ihm. Und das Glauben als feste Überzeugung, als ein Fundament, was tiefer ist als unser Fundament der Erde. Wenn man das nun glaubt, dann wissen wir, dass wir den Sieg haben über den Tod und den Teufel in Christus. Wir haben keine Feindschaft mehr. Wir leben in Christus, wir leben im Licht. Dann kannst du sicher sein, dass du von den Toten auferweckt wirst und ewig leben wirst, frei von Sünden. Daran arbeitet Gott jeden Tag. Er erinnert dich jeden Tag daran, oder will es daran, will zumindest daran tun, dass du dich daran erinnerst, dass das eine feste Zuversicht für dich ist. Er möchte, dass aus seiner Gnade dein Herz fest wird im Glauben. Es wird auch weich werden, aber es soll fest und zuversichtlich sein. Soll es daran erinnern, dass wir im Licht leben? Das werden wir vielleicht immer mal wieder vergessen, wenn wir rausschauen. Ist doch alles so schön grün und blau und sagen, daran schauen wir das. Aber die Wahrheit ist eine unsichtbare Wahrheit und das bedeutet, dass wir im Licht leben. Glauben bedeutet Vertrauen, treu sein, dass sie Gott vertrauen, dass er gerettet hat. Vielleicht wird es auch deutlicher, was Glauben bedeutet, wenn wir sagen, was bedeutet, wenn wir nicht glauben. Dann haben wir kein Halt, keine Sicherheit, kein Anker. Dann haben wir eigentlich nichts, worauf wir uns beruhen. Es ist niemanden, den wir loben können und sagen können, danke, dass wir dieses oder jenes erleben dürfen, erfahren dürfen, sondern dann sind wir eigentlich nur wir selbst. Mit allen Stärken und Schwächen. Und es heißt am Ende auch, ich vertraue nicht. Ich habe keine Zuversicht. Und jetzt komme ich doch zu der berühmten Stelle, Hebräer 11, 1 bis 3. Um nochmal ein bisschen weiter zu gehen, warum wir diese Zuversicht haben können und worin es geht. Hebräer 11, 1 bis 3. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man mit Augen nicht sieht. Im Besitz solchen Glaubens haben nämlich die Altvorderen das Zeugnis von Gott erlangt. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Der Glaube ist ein Vertrauen. Wir haben eine Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen können. Das, was wir felsenfest glauben, ist nicht sichtbar, ist aber auf Gott bezogen, von Gott her. Selbst die Welt, die wir um uns haben, kann uns daran erinnern, zu sagen, das daher ist doch Gott. Gott hat das doch geschaffen, hat das doch schön gemacht und das kann uns inspirieren. Das erlebt ihr jedes Mal, wenn ihr euch von der Natur inspirieren lasst. Zu sagen, die ist schön, das ist wunderbar, da seht ihr und atmet ihr Gott. Unsichtbar. Warum können wir vertrauen? Warum können wir dieser unsichtbaren Welt vertrauen, dass sie so ist, wie sie ist? Weil Gott die Welt geschaffen hat, weil Gott treu ist, das hat er gesagt im 5. Mose 32, 4. Jesus Christus hat gesagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist also Bestand. Egal welche Veränderung es gibt, es hat Bestand. Jesus sagt, wir dürfen in der Ewigkeit leben. Er hat eine Stadt für uns geschaffen, er hat Wohnungen für uns geschaffen. Er hat die Ewigkeit geschaffen. Das heißt, auch wir haben eine Hoffnung auf eine Stadt. Er hat uns als Kinder Gottes geschaffen, auch das sagt er in der Bibel. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch das ist ein Vertrauen, drückt seine Liebe aus, die er hat für uns Menschen. Er möchte, dass wir alle gerettet werden. Es ist Liebe. Gott ist ein liebender Gott, ein gütiger Gott. Und du kannst lieben, weil er das als Wesen hat. Wir sind sein Abbild in der Art und Weise. Das können wir, weil Gott selbst so ist. Was machen wir jetzt damit, dass wir diese felsenfeste Überzeugung haben? Und deswegen kommt jetzt die mehr oder weniger herausfordernde Situation. Unser Leben ist unsere Antwort auf diese Gewissheit, auf diesen Glauben, auf diese Zuversicht, die vollkommen ist und fest. Was ist meine Antwort darauf? Was ist deine Antwort darauf? Auf diesen Glauben, der fest ist, der nicht schwammig ist, sondern feste Glaubensüberzeugung hat, a conviction hat. Wir können also schauen, was wir tun und sehen dann unseren Glauben. Wir haben letzte Woche uns unterhalten über Ziele und wir haben die präsentiert, was wir vorschlagen, was unsere Antwort aus unserem Glauben heraus ist auf Gottes Reaktion als Gemeindeleitung. Das sind nur Ideen am Ende. Am Ende entscheidet es, was wir daraus machen als Gemeinde, als Brüder und Schwestern, wie wir das weitermachen. Das wird durch unseren Glauben bestimmt, aus unserem Fundament. Was ich glaube, wie ich glaube, warum ich glaube und sage, ich habe mein körperliches Leben von Gott und ich habe mein seelisches Leben von Gott und deswegen gehöre ich mir nicht mehr. Und trotzdem sagt Gott, du darfst dich entscheiden. Ich gebe dir nämlich diese Entscheidungsfähigkeit, in Anführungszeichen, zurück. Du sollst das machen. Die Frage ist also, wie beantworten wir das? Deswegen bitte ich um Gebet, bitte ich um Glauben, auch für dieses weitere Projekt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die am Donnerstag anfing. Na, eigentlich fing sie vor 2 Monaten an. Wir haben uns hier getroffen und haben diskutiert, wer denn Predigten hält. Zum Beispiel auch heute die Predigt hält. Ich hatte gedacht, ich wollte einen Special-Gastprediger haben, Craig. Craig hatte leider mit der Hochzeit und seinem Urlaub so viel zu tun, dass er die Predigt nicht machen konnte. Und es stellte sich heraus, dass bei mir, er hätte gerne, wirklich, das hat er mir tatsächlich gesagt, ich wollte aber da nicht zu viel Druck in den Urlaub setzen, deswegen haben wir gesagt, machen wir nicht. Und dann suchten wir ein Backup. Und dann dachte ich, ja, Backup kann ich machen. Denkste. Ich wusste nicht ganz genau, dass keiner meiner Kollegen heute Zeit hat, den Dienst zu machen. Das heißt, ich hab jetzt Hintergrunddienst. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich als Oberarzt überhaupt zum Gottesdienst komme. Wenn alles schon zu Ende ist. Und ich habe dann gesagt, ich habe rumgefragt, ja, wir können eine Notlösung machen. Und ich so, naja, komm. Ich will eigentlich über Glauben predigen, jetzt predigen wir über Glauben und jetzt machen wir einen Glaubensschritt. Und ich sage, so, Amen Gott, ich glaube, du willst, dass die Gemeinde eine gute Predigt haben will, weil aus der Predigt kommt der Glaube. So, Punkt, Amen Gott, ich nehme dir das Wort und du willst, dass wir Gemeinschaft haben. Und deswegen, okay, Gott, ist mir bisher noch nie passiert, dass ich rechtzeitig zum Gottesdienst komme. Das, was ich tun kann, kann ich tun, nämlich heute früh losfahren und alles vorbereiten. Nur dummerweise ist es dann immer so, wenn man geistlich irgendwas geplant hat, eine Bibelstudie oder sonstiges, dass dann doch irgendwie ein Notfall kommt oder irgendeine Situation kommt, wo man sagt, man muss doch länger bleiben. Ich habe heute früh aufgestanden, früher als geplant, auch wach geworden, dann mal geguckt, was denn so im Krankenhaus zu tun ist. Keine Aufnahme, eine war gerade auf der Notaufnahme, die könnte was für mich gewesen sein, die war es dann doch nicht, war dann fast für einen Kardiologen. Eine Bronchoskopie kriege ich hin. Eine Intensivstation, ja, wahrscheinlich auch. Und sonst war nichts. Es war nichts ungewöhnlich. Ja? Trotz Sommerloch ist das extrem ungewöhnlich. Dann kamen noch 2, 3 in Anführungszeichen Katastrophen. Meine Frau hat mich erinnert, dass ich Montagmorgen nicht zur Arbeit muss, weil ich frei habe. Dummerweise habe ich keine Übergabe geschrieben und gewisse andere Termine gemacht, die ich noch absagen muss. Aber die Übergabe konnte ich dann noch schreiben und es meiner Kollegin ins Fach legen und sagen, okay, ist gut, alles andere organisiert. Und dann konnte ich halbwegs pünktlich, 11.20 Uhr, da sein. Für mich war das ein Glaubensschritt und deswegen will ich auch Gott loben dafür, danken. Amen. Ich weiß, unsere Familiengruppe hat gebetet. Ich will damit sagen, Glauben kann auch eine Entscheidung sein, eine Überzeugung, sagen, ich will jetzt mal glauben und ich will mal einen Schritt tun, auch wenn das jetzt ein vermeintlich kleiner Schritt war, wenn ihr sagt. Aber wie gesagt, 1,5 Jahre noch nie erlebt. Ja? Einfach so eine schöne Dinge aus, einfach, ich will Gott jetzt, also das kann doch nicht sein, dass das nicht klappen kann. Ja? Und in dem Sinne, nutzt euren Glauben, eure Überzeugung, dass Gott was Gutes will und das Licht weitergeben will. Sola Scriptura. Wer kennt das nicht? Sola Scriptura. Nur die Schrift allein. Die Tenor der Lutheraner von Luther. Es gibt nur die Schrift und deswegen finden wir den Jakobusbrief gar nicht gut. Der Jakobusbrief gehört doch nicht zum Kanon. Zumindest hat Luther seine großen Anfragen und hat ihn ganz weit nach hinten geschoben. Weil er sagt, es reicht der Glaube aus, um gerettet zu werden. So, was machen wir da? Sola Scriptura ist auch einer seiner Postulate. Nur die Schrift. Gehen wir doch mal zu Jakobus, seinem Lieblingsbrief. Jakobus 2, 14 bis 26. Eider daraus, ne? Jakobus Kapitel 2, 14 bis 26. Kriegen wir durch. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu besitzen, dabei aber keine Werke aufzuweisen hat? Vermag etwa der Glaube, ihn zu retten? Wenn zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung hat und an der täglichen Nahrung Mangel leidet und dann jemand von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wehrt euch und esst euch satt, ohne ihnen jedoch das zu geben, was ihr Leib bedarf, welchen Nutzen hat das für sie? So steht es auch mit dem Glauben. Hat er keine Werke aufzuweisen, so ist er an sich selbst tot. Doch es wird jemand einwenden, du hast Glauben und ich habe Werke. Weise mir deinen Glauben nach, der ohne Werke ist, und ich will dir aus meinen Werken den Glauben nachweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Das tust du recht daran. Aber das glauben auch die Teufel und schaudern dabei. Willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unnütz ist? Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte, aber Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Gottes Freund genannt. So seht ihr, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab aufgrund von Werken gerechtfertigt worden, weil sie die Kundschafter bei sich aufgenommen und sie auf einem anderen Weg wieder aus dem Hause entlassen hatte? Denn ebenso wie der Leib ohne Gott ist, ebenso ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus predigt hier, wir brauchen Glauben und Taten. Ja, das passende Beispiel, da ist jemand arm und braucht Hilfe und wir sagen, ja, kümmere dich drum, ich bete für dich, dann ist alles gut. Sehr platt und sehr abstrakt. Ja? Das kann jetzt auch als Herausforderung an uns gesehen werden. Ja? Wenn jemand ein Bedürfnis hat, dann helfe und stille. Mit allen Dingen, die man da berücksichtigen kann. Es braucht Werke, sonst wird irgendwann der Glaube nicht mehr da sein. Die Aktion heute mit Gott, heute pünktlich da zu sein, hat meinem Glauben gestärkt. Gott kann was tun und was bewegen. Hätte ich es nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht angefangen, meinen Glauben nicht so stark zu haben, keine Überzeugung zu haben. Ich habe nicht nämlich erinnert, was Gott über sich selbst sagt. Ich bin barmherzig und gütig und gebe gern. Ich habe eine Überzeugung, dass das so ist. Ja, dann warum sollte er mir das dann nicht geben? Ja, aber es braucht dann einen Schritt nach draußen und sagen, ja, ich mache es mal, ich tue diese Tat. Ja, und manchmal muss das nicht ein Gefühl sein. Das war am Ende eine Entscheidung. Ich sagte, sicher, möglicherweise auch von Gott gestärkt, weil er sagt, da ist ein Willen, Wollen und ein Vollbringen da. Aber es war auch schon ein Ringen. Es war dann zu sagen, ja, ich mache es. Und ich war ja, bis heute früh oder gar nicht sicher, dass es klappte. Ja, und er dachte so, könnte klappen, mal schauen, schauen wir mal. Und es war so. Abraham hat das auch gemacht. Er hat den Auftrag bekommen, geh nach Ur, geh los und mach. Geh mit deinem Sohn Isaak und opfer ihn. Er so, ja gut, ich mach's. Du kannst ja auch Tote lebendig machen. Das hat gereicht. Du musstest sie nicht töten. Und das hat ausgereicht. Die Dirne Rahab fand ich noch krasser. Eigentlich ist die ganze Zeit in Jericho, hat dann plötzlich was von Israel gehört, die aus Ägypten gekommen sind, durchs Wasser gewandert oder trockenen Fußes durch Wasser gewandert, muss man ja sagen. Und hat dann, steht er davor. Und das hat gereicht, einfach von diesen Geschichten. Sie war ja nie dabei, aber sie hat davon gehört, da ist ein Volk, da gibt es einen Gott zu und der Gott hat gesagt, geht mal dahin. Und sie hat sich irgendwann entschieden, ja, das glaube ich, dass dieser Gott tatsächlich da ist und dass dieses Volk gesegnet ist. Und deswegen habe ich gesagt, die Kundschafter sind von dem Volk, deswegen will ich dieses Volk segnen und stärken und unterstützen. Und sie hat eine Tat getan, was gut war für das Volk Israel. Vers 26. Denn ebenso wie der Leib ohne Gott, der ohne Geist tot ist, ist der Glaube ohne Werke tot. Wir sind am Ende dann Fleisch, ohne Aktivität, ohne Wirken. Wenn ihr das dann vorstellt, du hast deinen Glauben, du hast deine Überzeugung, Gott ist Gott, Jesus hat dich gerettet, Das ist deine Überzeugung? Ja, das würden wir alle. Amen. So ist es. Treu und zuversichtlich sagen. Was passiert daraus? Frei übersetzt heißt diese Stelle, schau dir meine Handlungen an und du weißt, was ich glaube. Mein Leben ist offensichtlich und ihr könnt sagen, ja Stefan, das glaubst du nicht, das glaubst du nicht und das glaubst du nicht. Deine Handlungen haben da Defizite und da Defizite und da Defizite. Aber kannst du sagen, da ist was Tolles, da sehe ich Gott. Und so ist das bei euch auch. Vers 22, ganz wichtig. Ganz wichtig, für mich eine sehr süße Melodie. Ich hoffe, ich bringe es rüber. Dann siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Also ich fordere nicht nur Glauben, sondern Vollendung des Glaubens. Ja, die Vollendung des Glaubens hat eine Geschichte und eine Entwicklung und ist ein Prozess, ja, das stimmt, aber die Vollendung sagt, ich brauche Werke dazu, ich brauche Taten dazu, die aus diesem Glauben kommen. Und dann brauche ich oder dann lebe ich auch lebendig, dann lebe ich glücklich, dann lebe ich aber auch sicher, weil ich ja ein Leben habe mit Gott, eine Erfahrung habe mit Gott. Ich habe erlebt, dass er mich aus Ägypten befreit hat. Ich habe das Tote Meer erlebt und lebe trotzdem noch. Ich habe die Dunkelheit erlebt, Psalm 23. Ich wandere durch finstere Tal und ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab trösten mich. Ja, da ist er bei dir. Das Licht ist bei in diesem Tal. Und er bereitet angesichts der Feinde Brot und Tisch und salbt das Haupt mit Öl. Das heißt, in der Anfechtung, im Kampf, sagt er, ich bin da. Glaube ich das? Vertraue ich darauf? Bin ich überzeugt? Ringe ich darum, diese Überzeugung zu haben? Will ich am Ende so wie Rahab und Abraham sagen, das ist ein Glauben und aus diesem Glauben gibt es eine Rettung. Jetzt kommen wir zurück auf Markus 16,16. Weil Abraham und Rahab sind aus dem Alten Testament. Und das hat befreit. Markus 16,16 sagt aber, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden oder verurteilt werden, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Da ist ein Glaube. Ich habe Glaube, dass Jesus ist mein Herr und dass er von den Toten auferstanden ist. Und dann gibt es die Taufe. Das ist eine Handlung. Das ist ein Glaube. Das ist nicht nur ein Glaubensschritt, sondern in dieser Taufe ist eine Erfüllung da. Und in diesem Zusammenhang, und das ist jetzt nur ein Gedanke und ich weiß nicht, ob ich daraus eine Theologie machen will, aber für mich ist das der vollkommene Glaube. Ich glaube an Gott, dass das passiert und deswegen gehe ich den Schritt auch in die Taufe. Weil ich da die Rettung habe, die vergebene Sünden, weil Gott das gesagt hat, weil Jesus das selbst getan hat, weil das so erfüllt sein muss. In dem Sinne gibt es immer wieder in der Bibel Glauben und Taten und die müssen zusammenkommen. Ja, es kommt in deinem Herzen, wenn die zusammen sind, dieses ganze Ding, ich mache Glaube und ich mache eine Tate, dann kommt auch Licht, dann passiert was, entsteht eine Entwicklung. Und in dem Sinne, lass dein Herz bewegen, lass Gott dein Herz bewegen, damit dein Glaube vollkommen wird. Amen.